Kleines Schaf, du bist dumm. Kleines Schaf, du kommst um. Und dann gibt's Schaf mit Basilikum.
Also Licht aus, Mond an, Licht wieder an, macht große Wolfsaugen, damit ihr besser lesen könnt. Und passt auf euch auf. Frohe Weihnachten.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Freigeistern Winteredition Kältefrei. Wie alle Jahre wieder gilt: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und hier bei mir sogar noch ein Räuchermännchen. Es riecht ein bisschen, nun ja, katholisch, das Engelskonzert, die Korrendesänger, die Weihnachtsmänner in Form einer russischen Puppe beziehungsweise umgekehrt, die Schneekugeln und Nikoläuse sind in meiner Wohnung verteilt. Es ist schön adventlich. Ich denke an euch und hoffe, dass ihr einen möglichst frohen ersten Advent verbracht habt. Und ich denke an das fast vergangene Jahr. Was für ein Jahr! Wie gut ist es da, dass wir nochmal einen Lichtpunkt setzen mit einem neuen Kältefrei, mit Büchern, Bildern, Geschichten zum drin versinken, mit neuen, alten, unvergesslichen Büchern, mit selbstgeschriebenen, selbstgezeichneten Büchern, mit lauter Lieblingsbüchern. Denn ich habe wieder Buchtipps von Freigeistern ZuhörerInnen für Freigeistern ZuhörerInnen gesammelt, von Freigeistern Gästen, AutorInnen, IllustratorInnen, von Menschen aus der Kinder- und Jugendliteraturszene, von Menschen, die mich in diesem fast vergangenen Jahr besonders bewegt und begleitet haben. Ich habe sie angefragt und um Buchempfehlungen gebeten für den Winter, für die Adventszeit, für Weihnachten. Ich habe um Buchtipps gebeten für Unter den O-Tannenbaum und für die stade Zeit, die dadurch womöglich wirklich zur Ruhe kommt und wir mit ihr. Vielleicht, habe ich geschrieben, könnt ihr ja auch erzählen, woher ihr Freigeistern kennt oder auch mich. Und dann ging's los. Dann ging's los und nie hätte ich gedacht, so viel Zuspruch zu hören zu bekommen, so viel Wertschätzung, so viel Anerkennung, so viele Liebeserklärungen ans Lesen und an Freigeistern. Ihr habt mich glücklich gemacht, ich fühle mich, ich bin beschenkt. Und so sitze ich jetzt hier mit roten Wangen und klopfendem Herzen. Ich habe beim Hören eurer Tipps gelacht und immer wieder geweint. Ich hatte Gänsehaut, war berührt, betroffen, bewegt und immer glänzend unterhalten. Und wie ich euch dafür danken soll, weiß ich sowieso nicht. Ihr wisst von ganzem Herzen und mehr, viel mehr. Das findet ihr zwischen den Zeilen, zwischen den Worten. 20 Freigeister haben nun mitgemacht, 20 Buchtipps hin versammelt. Stellt euch das vor. 20 mal Leseglück, das ergibt ab heute einen regelrechten Adventskalender mit einem Buchtipp für jeden Tag. Oder ihr hört euch das Feuerwerk am Stück an, denn das ist es geworden. Herausgekommen ist auch ein Freigeistern-Rückblick und auch das ist ein Geschenk, auf diese Weise die Begegnungen mit den Menschen und mit den Büchern Revue passieren zu lassen, auf diese Weise die Buchmessen, die Lesereisen und Lesefeste einfach nochmal zu feiern und dabei vor allem euch zu feiern.
Es ist unglaublich, was Büchermenschen in Bibliotheken, Literaturbüros, in den Verlagen und Feuilletons bewegen. Es ist unglaublich, was die, die schreiben, zeichnen, lesen und vermitteln, auf die Beine stellen. Unermüdlich in eurem Tun, in eurem Einsatz und wie ihr mit eurer Bücherliebe ansteckt. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Es sind Verbindungen, die bestärken und beflügeln. Es ist ein Netz, das trägt und wärmt, wie es sich für kältefrei gehört. Und ihr und wir können uns jetzt einfach zurücklehnen und die Füße hochlegen. Wir können uns in eine Decke kuscheln, Kerzen anzünden, heißen Tee oder Kaffee oder Glühwein dazu. Wir brauchen uns nur noch Zeit zu nehmen. Wir brauchen uns nur noch kältefrei zu nehmen und genießen.
Ich bin Kathleen Hildebrand, Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und mache dort die Seite für Kinder- und Jugendliteratur. Mit Christine Knödle rede ich sehr oft und sehr viel über die Bücher, die Autoren und Autorinnen, die uns beschäftigen, über Illustrationen, Themen, Debatten. Und sie schreibt auch dankenswerterweise immer wieder mal Rezensionen oder Porträts und Interviews, die ich dann abdrucken darf. Und ich darf heute in Ihrem Podcast eine Buchempfehlung geben. Ich habe mir dafür ein sehr besonderes, winterliches, aber auch ein kleines bisschen weihnachtliches Buch ausgesucht. Es heißt Die Winterschwestern von Jolan C. Bertrand und es spielt in Skandinavien zur Zeit der Wikinger. Aber ein bisschen anders als Wikinger-Geschichten normalerweise sind, denn diese Raubritter des Nordens sind in der Geschichte nicht allein in Skandinavien. Neben ihnen leben nämlich auch die Samen, die Ureinwohner Skandinaviens mit ihrer ganz eigenen Kultur. Sie sind Nomaden, die den Rentierherden bei ihrer jahreszeitlichen Wanderung folgen und haben einfach ganz andere Traditionen als die Wikinger. Ein Wikingerjunge namens Alfred macht sich in der Geschichte auf die Suche nach einer Sagenfigur, nämlich der kleinen Schwester Winter, die in der Geschichte auch ganz real ist. Und hinter ihrem Verschwinden steht ein böser Götterstreich, der den Winter durcheinander gebracht hat. Dieser Winter wird hier von zwei Schwestern verkörpert, eine ist groß und ernst, die andere klein und fröhlich. Die große steht für bitteren Frost und Hunger, die kleine für Schneeballschlachten und Feste am warmen Feuer, also für den fröhlichen, den Kinderwinter, kann man sagen. Und diese kleine Schwester wurde nun verzaubert, sie kehrt nicht mehr zu ihrer Schwester zurück und deswegen ist die ganz traurig und wütend und die Menschen müssen unter einem besonders harten Winter leiden. Der kleine Alfred versucht nun also die kleine Schwester zurückzubringen zu ihrer großen Schwester, aber ein Gott will ihn aufhalten. Und deshalb verwandelt sich Alfred nach und nach in einen Fuchs auf seiner Mission, was die Mission natürlich erschwert. Ihm wächst ein Fell, er verliert die Sprache, aber er gewinnt auch etwas dazu. Er kann nämlich zum Beispiel plötzlich kilometerweit und wahnsinnig genau hören. In diesem Buch, das ganz reich ist an mythischen Bezügen und Abenteuern und großen Bildern und schöner Natur, da ist gar nichts starr, nichts steht fest und ist unveränderlich. Ein Junge verwandelt sich in einen Fuchs, ein Tier verspeist den Mond und ein Onkel war früher mal eine Tante. Bertrand webt also auch das Thema transgeschlechtliche Identität ganz angenehm beiläufig in seinen Roman mit ein. Die Geschichte wird außerdem ergänzt durch sehr schöne Illustrationen von Chevalier Gambett, die von Wikinger-Schnitzereien inspiriert sind. Die Winterschwestern ist ein Roman für junge Leser, die sich für Fantasy und Sagenwelt interessieren, für solche, die einfach ein spannendes Winterabenteuer lesen möchten und aber auch für Erwachsene, die all die Bedeutungsschichten erkennen, die die Winterschwestern ineinander verwebt. Vielleicht dürfen die ja vorlesen.
Liebe Christine, hier meldet sich Sibylle Hein und ich freue mich sehr, ein Buch für deinen Weihnachtspodcast vorstellen zu dürfen. Ich bin Illustratorin und Autorin. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal auf der Buchmesse über den Weg gelaufen. Und ich glaube, uns hat immer schon verbunden unser Temperament und unsere große Begeisterung für lustige, durchgeknallte, ausgefallene Bücher und Themen und auch die Menschen dahinter. Und lange kennen wir uns schon, ne? Ich glaube, bestimmt inzwischen schon 10 Jahre. Ja, ich selber zeichne ganz viele Bücher und ich schreibe auch Geschichten für Große und für Kleine. Und im Moment interessiere ich mich sehr für das politische Kinderbuch, aber überhaupt für Bücher, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen und da eine ganz eigene Sprache für finden. Und ein Buch, das mich im letzten Jahr extrem beeindruckt hat, und ich glaube, im Podcast habe ich es dann gar nicht erwähnt, das ist ein ziemlich dickes Buch, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem jede Seite. Und das Buch ist von Jelena Kostjutschenko, eine Journalistin aus Russland. Inzwischen ist sie geflohen und lebt in Berlin. Sie hat das Buch geschrieben, Das Land, das ich liebe, wie es wirklich ist, in Russland zu leben. Und in diesem Buch versammeln sich viele im Grunde Essays und viele Interviews, die sie geführt hat. Und ich glaube, Interviews sind es überhaupt nicht, Reportagen, die sie gesammelt hat von ihrem Land. Und ich finde, sie hat eine wahnsinnig beeindruckende und eindrückliche Art, ja, dieses komplizierte und uns sehr fremde Land zu beschreiben und einem näher zu bringen. Man erfährt natürlich auch viel von den autoritären Strukturen, die sich da herausgebildet haben, wie gewaltverherrlichend es auch ist. Also man taucht sehr tief ein in auch so Mini-Strukturen. Sie führt uns in so ein verlassenes Haus, wo randalierende und so ein bisschen völlig aus der Kontrolle geratene soziale Gruppen zusammenleben. Und es geht aber immer viel um Gewalt, auch um Alkohol. Man hat schon auch den Eindruck einer verwahrlosenden Gesellschaft. Und trotzdem ist da auch immer wieder ganz viel Verständnis und Empathie. Sie hat eine unglaublich schöne, bildhafte Sprache, die einen auch in die letzten Winkel von diesem riesigen Land führt, von Russland, und auch in diese große Einsamkeit, die dieses Land mitbringt und die, finde ich, dann offenbar auch verantwortlich ist oder auch was damit zu tun hat, dass sich diese Gesellschaft so verloren hat und so entfremdet ist, weil es eben ja wirklich ein sehr, sehr großes Land ist, was man da zusammenhalten muss und in dem eben unterschiedlichste Kulturen leben mit unterschiedlichsten Hintergründen, biografischen Hintergründen, überhaupt schon Lebensumständen. Also das ist ein Buch, das ich euch allen, die ihr hier zuhört, sehr, 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 sehr gerne ans Herz legen möchte und vielleicht beeindruckt es euch auch so, wie es mich beeindruckt hat. Es ist definitiv mein liebstes Buch und ein sehr, sehr bewegendes Buch. Ganz, ganz lieben Gruß von Sibylle an euch alle unter euren Weihnachtsbäumen. Tschüss!
Hallo, ich bin Heike Funke. Ich mache das Kinder- und Jugendprogramm des Literaturbüros NRW in Düsseldorf.
Hallo, ich bin Paula Funke. Ich bin angehende Lehrerin für Deutsch und Politik am Gymnasium. Wir beide sind begeisterte Hörerinnen von Freigeistern.
Christine haben wir kennengelernt, als sie und ihr Sohn Benjamin im Herbst bei unserer Ferienveranstaltung Kopfweide Junge Literaturtage mit ihrem Buch Whistleblower Rebels zu Gast waren. Paula unterstützt mich da jedes Jahr, seit sie nicht mehr als Teilnehmerin dabei ist. Nach der tollen Lesung der Knödlers und der schönen Begegnung freuen wir uns jetzt, dass Christine uns eingeladen hat, einen Buchtipp für ihren Podcast beizusteuern.
Wir beide mussten beim Stichwort besonderes Buch zum Jahresende nicht lang überlegen. Das Buch steht schon seit über 20 Jahren in unserem Bücherregal. Wir lesen es jeden Winter wieder. Im Buch überredet ein hungriger Wolf ein naives Schaf zu einer nächtlichen Schlittenfahrt. Was der Wolf will, ist allen klar, außer dem Schaf. Der Ausflug nimmt dann aber eine ganz andere Wendung, als die beiden erwarten.
Das Buch ist poetisch, etwas melancholisch und komisch. Es geht um Neugier und Offenheit, um Freundschaft, um Begegnung und Abschied. Viele Themen also, die uns in jedem Alter immer wieder neu und anders beschäftigen.
Manche Zeilen haben es sogar in unseren Zitateschatz geschafft, wie der Abzählreim, den Wolf und Schaf singen, wenn sie auf dem zugefrorenen Seeseilchen springen.
Kleines Schaf, du bist dumm. Kleines Schaf, du kommst um. Und dann gibt's Schaf mit Basilikum.
Wunderschön illustriert ist das Buch auch. Anke Faust hat Figuren und Räume in Collagetechnik dargestellt, zum Verlieben. Silke Hachmeister hat den Text kongenial aus dem Niederländischen übersetzt. Wahrscheinlich haben viele HörerInnen längst erraten, von welchem Buch wir sprechen. Wird Zeit, dass wir Titel und Autorin nennen.
Unser besonderes Winterbuch ist Ein Schaf fürs Leben von Maritgen Matter.
Erschienen ist es im Oettinger Verlag und dankenswerterweise weiterhin lieferbar. Erinnerst du dich noch, was dir als Kind so daran gefiel?
Vor allem die besondere Freundschaft zwischen zwei so unterschiedlichen Tieren.
Ja, geht mir immer noch so. Es ist eine liebevolle Freundschaftsgeschichte, die ich auch untrennbar mit der langen Vorlese- und Wiederlesegeschichte verknüpfe, die wir als Familie damit haben. Beides zusammen macht ein Schaf fürs Leben zu unserem ganz besonderen Winterbuch.
Hallo, mein Name ist Luna Astronaut. Ich hatte die Ehre und Freude, schon einmal in einer Freigeistern-Folge dabei sein zu dürfen, in der LRS-Geistern-Folge, in der ich über meine Liebe zur Literatur trotz LRS gesprochen habe. Deshalb sind auch heute wieder meine Buchempfehlungen auch Hörbuchempfehlungen. Mir fiel es relativ schwer, ein Buch auszusuchen, was ich vorstellen möchte oder besser gesagt empfehlen möchte. Denn ich habe dieses Jahr sehr viele gute Sachbücher gehört. Ich finde aber, dass durch diese gerade sehr angespannte politische Lage meiner Meinung es mehr Bücher braucht, die eine Oase bieten und auch erlauben, mal den Kopf auszuschalten und vielleicht auch ein bisschen Sicherheit schenken in dieser sehr turbulenten Zeit. Das hat auf jeden Fall dieses Jahr für mich Andreas Steinhöfel mit seiner Rico und Oscar-Reihe geschafft, die ich bis jetzt noch nie gehört hatte. Und deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, sie entdeckt zu haben. Durch Freigeistern tatsächlich. Die Bücher und deren Schreibstil ist in keinster Weise von oben herab. Sie sind tiefgründig, aber auch lustig, humorvoll und einfach total schön. Man kann diese zwei Charakteren eigentlich nur lieb haben. Und sie haben auch immer wieder sehr viel Tiefgang, sprechen auch immer wieder gute Themen an. Für die, die Rico und Oscar schon mal gehört oder gelesen haben, empfehle ich wieder Rico und Oscar und das Himmelhoch. Dieses Buch ist nämlich sehr, sehr weihnachtlich und passt eigentlich in diese Zeit gerade. Für die Kleineren oder die, die gerne Bilderbücher mögen, empfehle ich, wenn du eine Sternschnuppe siehst, dann wünsch dir was von Sang Kolm Kim. Entschuldigt die Aussprache. Das Buch ist total süß illustriert, total schön und ist noch meine kleine Nebenempfehlung. Ich wünsche allen eine schöne Zeit und viele Bücher und viele Hörbücher. Ciao, ciao.
Hallo zusammen. Mein Name ist Miro Pofal. Ich bin Designerin, Autorin und Illustratorin. Und ich danke dir, Christine, sehr für die Einladung, hier einen Buchtipp vorzustellen. Kennengelernt haben wir uns über unsere gemeinsame Freundin und Kollegin Nele Palmtag, die mich mal mit zu einer Ausstellung genommen hat, die du kuratiert hattest. Und seitdem sehen wir uns schönerweise auf ganz vielen Buchevents, Bologna, Frankfurt und auch in München und schönerweise auch dazwischen. Und super gerne höre ich natürlich deinen Podcast mit den tollen Leuten und spannenden Themen. Das ist wirklich ein großes Vergnügen. Ich möchte gerne gleich zwei Tipps vorstellen. Der erste ist eine Neuerscheinung aus diesem Herbst. Ich durfte dazu selber die Illustrationen beisteuern. Und es geht um einen Titel aus der Little People Big Dreams Serie. Die ist im Insel Verlag erschienen und die Autorin Maria Isabel Sanchez Vegara schreibt die Texte jedes Bandes. Und ich hatte die Ehre, den Band über Udo Lindenberg zu illustrieren, der ja nicht aus der deutschen Musikszene wegzudenken ist. Und ich freue mich unheimlich, dass mit dem Titel ja jetzt die deutschsprachige Edition sozusagen erweitert wurde und diesem Musiker mit seinen haltungsstarken und doch so lockeren Texten da ein Band gewidmet wurde. Also der liegt mir sehr am Herzen. Und dann möchte ich noch ein Buch empfehlen, das ich dieses Jahr gelesen habe. Das Buch heißt Mensch! Ausrufezeichen, ist im Carlsen Verlag erschienen, geschrieben von Susanne Schädlich und Michael Stang und gezeichnet von der wunderbaren Bea de Wies. Es ist ab 10 Jahren und ein Sachbuch über die Geschichte der menschlichen Evolution. Es ist unheimlich spannend. Ein Kind, Tali, nimmt uns mit auf eine Reise zu 8 Menschenarten, die es schon vor dem Homo sapiens gab. Und es ist ganz klug angelegt mit einer tollen Rahmenhandlung und dazwischen sind immer wieder informative Blöcke. Ich habe so viel gelernt und es ist so kurzweilig. Ich fand das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, ich hoffe, das ist eine kleine Inspiration für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Lektüren, was immer sie auch sind. und ganz liebe Grüße aus München. Tschüss.
Hallo, mein Name ist Nele Palmtag. Ich bin Illustratorin aus Hamburg. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen. Das ist in diesem Frühjahr im Hansa Verlag erschienen, ein Bilderbuch. Vorne drauf ist eine Gruppe von Menschen, von alt bis ganz jung, eine Familie, die alle in Beziehung stehen. Eine Großmutter, Eltern und Kinder. Sie halten sich an der Hand, lehnen sich an, werden getragen und dennoch ist jeder von ihnen mit etwas ganz anderem beschäftigt. In der Mitte steht ein Mädchen. Sie guckt uns direkt an mit der Frage, hast du Zeit? Der Titel des Buchs. Ach ja, die Idee und die Fragen in diesem Buch kommen von der tollen Autorin Antje Bohnes aus Berlin. Ich habe die Bilder dazu gemacht. Es ist im Hansa Verlag erschienen und wir empfehlen es ab 5 Jahren. Jeden Tag im und überall ist sie um uns rum und in uns drin, die Zeit. So gehen wir durch dieses Buch und auf den Doppelseiten diesen Fragen nach. Was passiert mit der Zeit, während wir schlafen? Oder warum vergeht die Zeit oft so schnell und manchmal scheinbar überhaupt nicht? Wir verfolgen einer Familie ihre Geschichte durch den Tag und gehen so diesen Fragen nach. Zum Beispiel sehen wir auf einer Doppelseite den Vater mit den Kindern auf dem Fahrradausflug den Berg rauffahren. Während das kleine Baby im Fahrradsitz schläft, fährt das Mädchen begeistert, so schnell es kann, am Vater vorbei. Der kleine Junge mit dem kleinsten Fahrrad ist abgestiegen und schiebt wütend den Berg hinauf. Der Vater ruft nach hinten, gleich sind wir oben. Und der Junge? Der Junge fragt, wann ist gleich? Auf einer anderen Seite wird Pause gemacht. Der Junge liegt auf der Wiese, streckt alle Viere von sich, beobachtet die Wolken im Himmel, wie sie vorbeiziehen, genauso wie die Zugvögel. Das Mädchen beobachtet im Gras die Tiere, während es in sein Butterbrot beißt. Die Frage, die wir uns auf dieser Seite gestellt haben, ist, kennen Tiere Zeit? Kennen Tiere Jahreszeit, Essenszeit, Pünktlichkeit, Schlafenszeit und Pausen? Dazu sind kleine ausgelagerte Bilder, wie eine Ameise, die auf einer Bank sitzt und Pause macht. Kennen wir sowas? Weiter hinten im Buch hat eine Katze auf der Geburtstagsfeier der Oma einen toten Vogel mitgebracht. Ganz stolz präsentiert sie ihn. Und dabei ergibt sich die Frage nach der Lebenszeit, während die Kinder die Beerdigung mit voller Inbrunst feiern. Können wir auf der anderen Seite, auf der Sachebene, kleine Informationen kriegen. Da ist ein 1000-jähriger Baum, der auf die alte Oma runterguckt und sagt, na, du Jungspund? Oder die 3 Jahre alte kleine Maus, die im Rollstuhl sitzt, weil sie schon am Ende ihres Lebens ist. Neben dem Jungen, der mit seinen 3 Jahren, ganz quietschfidel, noch eine lange Lebenszeit vor sich hat. Der große Stein, der zum kleinen Stein guckt und sagt, ich bin steinalt. Und der kleine Stein sagt, ich auch. Ich hoffe, ich habe euch auf dieses Buch neugierig machen können und ihr habt Lust, mit euren Kindern oder Freunden mal hineinzugucken und über die Fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten. Tschüss!
Hallo! Mein Name ist Marie-Louise Blankemeier. Ich organisiere das Kinder- und Jugendprogramm des Literaturbüros Lüneburg, auch bekannt als das Junge Literaturbüro. Christine Knödler habe ich im Mai 2019 das erste Mal bei einer Tagung im Hamburger Kinderbuchhaus getroffen. 2020 hat sie auf meine Anfrage hin während der Corona-Zeit und auch darüber hinaus viele Video-Interviews mit Kinder- und Jugendbuchautorinnen für unseren YouTube- und Instagram-Kanal geführt. Seit 2022 ist Christine zudem Teil der Jury unseres Uwe-Lüders-Preises für Illustrationskunst im Kinder- und Jugendbuch. Diesen Preis vergibt das Literaturbüro Lüneburg seit 2023 an in Deutschland lebende Illustratorinnen und Illustratoren, die ihren Schwerpunkt im Bereich Kinder- und Jugendbuch haben. Und das ist auch meine Überleitung zu meinem Büchertipp für Kältefrei heute. Denn ich möchte euch ein Weihnachtsbuch ans Herz legen, für den unsere diesjährige Uwe Lüders-Preisträgerin Lena Winkel die Illustrationen gezeichnet hat, nämlich das Buch Weihnachten mit Gisela, das 2022 im DTV-Verlag erschienen und von Rike Patwardan geschrieben worden ist. Worum geht's? Tonis Familie bereitet sich fleißig auf Weihnachten vor, als ein Brief vom Verein für ein fröhliches Weihnachtsfest ins Haus geflattert kommt. Es geht um eine Weihnachtslotterie, bei der man einen Besuch einer berühmten Persönlichkeit gewinnen kann. Tonis Familie ist gleich Feuer und Flamme und stellt sich alle möglichen tollen Celebrities vor, die am Weihnachtsabend zu Gast sein könnten. Letzten Endes steht aber Gisela am 24. vor der Tür. Diese ungewöhnliche Dame ist weit weg von besonders berühmt, aber dafür besonders alt, besonders schön, besonders arm und hat natürlich besonders viel erlebt, wie sie selbst sagt. Und mit ihr wird Tonis Weihnachtsfest ganz anders als gedacht und gerade deshalb ganz besonders. Und so tauchen wir ein in diese auf den ersten Blick humorvoll gestaltete und geschriebene Geschichte. Man schmunzelt und amüsiert sich über die leicht chaotische Familie von Toni und den schrägen Gast Gisela. Lena Winkels Illustrationen unterstreichen den Humor des Textes, sind von enormem Schwung und einer Lebendigkeit, bei der man richtig Lust auf Weihnachtsgeschäftigkeit bekommt. Wenn man genauer auf die Zeichnungen schaut, dann entdeckt man hier und da kleine Tierfiguren, die sich im Bild verstecken und immer wieder auf sich aufmerksam machen. Das ist Lena Winkels besondere Spezialität, ihre Liebe zu gezeichneten Tieren. Und dann gibt es da diese zweite Ebene, auf der man gelebtes Leben sieht. Gisela, zu der das Leben vielleicht nicht immer freundlich war, die als junge Frau friedensbewegt in aller Welt unterwegs gewesen ist und die von ihren Ehemännern im Laufe des Lebens verlassen wurde. Und damit verschwand auch alles Geld und Giselas Trödelladen und damit ihre Existenzgrundlage. Diesen Rückblick zeichnet Lena Winkel so fein und zart, und wenn man in diesen beiden Bildern verweilt, zeichnet sich ihr leichter Strich tief in einen hinein. Aber zack, kommt beim nächsten Bild wieder Farbe und Humor ins Spiel. Kinder, was ist das nett, mit euch zu plaudern, sagt Gisela, und um sie herum Tonis Familie, die ihr gespannt zuhört, und noch eine lustige Schar Tiere rundherum im Bild. Und so vergeht ein unterhaltsamer, ungewöhnlicher Weihnachtsabend, der in fröhlicher Manier die Weihnachtsbotschaft verkündet. Wir gehören alle zusammen. Offenheit und Toleranz lässt uns näher rücken und öffnet uns die Augen füreinander. Und Gisela? Ja, die kommt auf jeden Fall Ostern wieder vorbei. Viel Spaß beim Lesen und euch allen da draußen eine schöne Winterzeit in diesen trubeligen Zeiten.
Hallo, ich bin Lena Winkel und ich bin Illustratorin, Comiczeichnerin und Teilzeittheoretikerin. Christine kenne ich von Freigeistern, dann von einer zufälligen Begegnung auf der Frankfurter Buchmesse, dann vom Uwe Lüders Preiskomitee, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, und dann nochmal vom Freigeistern-Podcast, zu dem sie mich in diesem Jahr netterweise dann auch eingeladen hat. Und dann hatten wir ein kurioses Gespräch, das ich ganz aufregend und sehr schön fand. Und an dieser Stelle noch einmal danke dafür. Und hier kommt auch schon mein Tipp. Mein Tipp ist die Graphic Novel Meute von Noel Krüger, dieses Jahr erschienen im Reprodukt-Verlag. Übrigens mit fluoreszierendem Cover. Wenn man also das Buch kurz ins Licht hält und das Licht dann ausknipst, leuchtet der Werwolfsmond sehr gut. In Meute geht es zunächst einmal um Margot, die in einem nicht näher definierten Frankreich des 19. Jahrhunderts endlich am sogenannten Institut der zeitgenössischen Wissenschaften ein Praxissemester absolvieren darf, das aber, wie ihr ihre Wissenschaftslehrkollegen rasch mitteilen, vor allem aus Kaffeekochen und Putzen bestehen wird. Trotzdem darf sie einen Blick auf das aktuelle Forschungsobjekt werfen, einen waschechten Lycanthropus, ein Werwolf, wenngleich die kategoriefreudigen Wissenschaftler schnell bemerken, dass es sich offenbar um eine sonderbare Form zwischen Mensch und Werwolf handelt, also ein Wesen, das die Transformation in die quadrupede Wolfsform nur halb vollzogen hat. Als die Wissenschaftler schließlich auf die Idee kommen, dem Werwolf mit einer Operation zum Menschen aus seiner hybriden Misere zu helfen, platzt Margot schließlich der Kragen, nicht ohne Zusprache ihrer moralisch integreren Freundin. Sie befreit kurzerhand den Werwolf und holt sich bei der Gelegenheit auch noch die wölfische Erlaubnis ein, das Werwolfrudel im nahegelegenen Wald aus nächster Nähe natürlich heimlich studieren zu dürfen und so zu deren gesellschaftlicher Rehabilitierung und damit wohl auch ihrer eigenen beizutragen. Es lässt sich ahnen,
ahnen. Es lässt sich ahnen, dass Margot dieses kräftezehrende Doppelleben zwischen Stadt und Land nicht ewiglich performen kann. Lest selbst, ob und wie ihre zumindest gut gemeinten Interventionen die Mensch-Werwolf-Grenze einzureißen imstande sind. Nun munkelt man in den Feuilletons, dass es sich bei den Werwölfen um eine Metapher für Transgeschlechtlichkeit handeln könnte. Das ist schon einmal eine fantastische Grundlage für eine Geschichte und zufällig weiß ich, dass die comiclesenden Werwölfe unter uns mit dieser Analogie schon lange vertraut sind, an euch also schon einmal eine uneingeschränkte Empfehlung. Doch, und das ist das, was es wohl für mich wirklich herausstechen lässt, die gesellschaftliche Verdrängung von Transformationsprozessen wird hier auch auf der stilistischen Ebene mit einer innovativen Mischung aus rauer Kohle und feinem Füllfederhalter zeichnerisch entschieden torpediert. Die Wölflein sind mal süß, mal wild, mal krakelig oder stehen smooth im Walde wie ein Echo alter Disney-Filme. Sie sind panelübergreifend divers. Sie sind im Gegensatz zur herkömmlichen Werwolf-Geschichte kein einzelnes, missverstandenes Monster, sondern eine heterogene, diskutierende, lebendige Meute. Geschichten über das Aufbrechen von Machtdynamiken lassen sich in der Sprache des Comics besonders gut erzählen, was Noel Kröger offenbar sehr genau weiß. Und vor allem besitzt er die handwerklichen Mittel, diese queeren Potenziale voll auszuschöpfen. Also, gönnt euch und euren werwölfischen Freunden, die meisten haben dann doch irgendwo ein wölfisches Merkmal, man muss nur darauf achten, dieses schöne, wilde Buch und zelebriert zumindest für den Moment den Untergang der Trennungslinien, ohne euch dabei, denn dafür sorgt das brechtianische Ende des Buches, allzu große Hoffnungen auf einfache Lösungen zu machen, während draußen die metaphorisch weniger reichen Wölfe, und jetzt kommt zum Abschluss nochmal Degenhardt, zusammen das Fraßlied heulen, das aus früherer Zeit. Also Licht aus, Mond an, Licht wieder an, macht große Wolfsaugen, damit ihr besser lesen könnt. Und passt auf euch auf. Frohe Weihnachten.
Ich bin Elisabeth, Pressereferentin der Münchner Kammerspiele, komme aber aus der Literatur und auch aus der Kinder- und Jugendliteratur, weil ich die letzten 7 Jahre, bevor ich am Theater angefangen habe, für den Mixed Vision Verlag gearbeitet habe. Und in dieser Zeit ist mir auch natürlich, wie sollte es anders sein, Christine begegnet, die für mich eine der klügsten, wichtigsten und engagiertesten Botschafterinnen für die Kinder- und Jugendliteratur ist. Ich bin begeisterte Hörerin des Freigeistern-Podcasts, bin immer wieder beglückt über die Gäste, die Christine einlädt, über diese wahnsinnig intensive, tiefe, gehaltvolle Gesprächsführung, der wir lauschen dürfen und diese Freude und Begeisterung, die Christine für die Kinder- und Jugendliteratur hat, finde ich, es in jeder Folge zu spüren und zu hören, weswegen ich mir kaum eine entgehen lasse. Und deswegen ich mich auch sehr gefreut habe, dass ich heute einen Buchtipp abgeben darf. Und zwar ist es ein Kinder- und Jugendroman von Salman Rushdie mit dem Titel Harun und das Meer der Geschichten. Das Buch ist erschienen 1990 auf Englisch. Das ist ein Jahr, nachdem die Fatwa über Salman Rushdie verhängt wurde und er schon im Exil in London war und er musste seinen Sohn in der Heimat zurücklassen und hat ihm diesen Roman gewidmet. Die Hauptfigur ist Harun, ein Junge, dessen Vater Rashid Khalifa einer der berühmtesten Geschichtenerzähler ist und der aber in eine Krise stürzt, als seine Frau ihn verlässt und seine Erzählkraft und seine Fantasie versiegt. Der Erzählwasserhahn wird ihm abgedreht und zwar von einem blaubärtigen Wasser-Djinn namens Wen. Angeblich hatte der Vater das Abo gekündigt, aber Harun weiß, dass sein Vater gar keinen Brief geschrieben hat und muss erfahren, dass ja auch die Gedanken gediesen werden. Und er möchte aber auf jeden Fall das Erzählwasser wieder zum Fließen bringen und fliegt deswegen mit einem künstlichen Wiederhopf namens Aber auf den zweiten Mond Kahani. Dort nämlich befindet sich das Meer der Geschichten, jedoch ist dort auch der Herrscher Khatamshut und er ist der Feind der Geschichten und der Sprache und hat damit begonnen, den Urquell des Erzählens, die Erzählströme zu verstopfen und zu verschmutzen und spricht auch Sprechverbote aus. Und natürlich gibt es auch eine entführte Prinzessin, die gerettet werden muss. Und das Meer der Geschichten muss eben wieder gereinigt werden. Freundschaften werden geschlossen, Helfer treten in Aktion, Schattenkrieger treten auf und Harun ist in Gesellschaft, zum Beispiel der Vielmaulfische, Gupi und Baga und mit dem schwimmenden Gärtner Mali alle zusammen begehren sie mutig auf gegen Khatamshut und stürzen am Ende den Diktator und auch Rashid Khalifa kann dann wieder erzählen. Und zwar erzählt er die Geschichte von Harun und dem Meer der Geschichten. Der Roman ist eine wunderschöne Allegorie auf den Widerstand gegen diktatorische Regime und auf die Kraft des Geschichtenerzählens und den Mut, den wir daraus schöpfen können. Und es ist ein Buch, das ich sehr liebe und das ich besonders schön finde, auch zum Vorlesen. Die Sprache ist aberwitzig, grenzenlos, magischer Realismus, Mythen, üppige Fantastik, wuchernde Übertreibungen. Und es macht einfach großen, großen Spaß, sich in diese Fantasiewelt zu begeben. Und ja, genau dieser Mut, den wir in dieser Geschichte erfahren von dieser Truppe, die sich da aufmacht, ist eben auch etwas, was ich in diesem wunderschönen Freigeistern-Podcast immer wieder oder den ich immer wieder daraus auch ziehe, wenn ich höre, was für besondere Menschen dort zur Sprache kommen und von ihren Büchern, von ihrer Arbeit, von ihrer künstlerischen Arbeit, auch die der Illustratorinnen, wenn wir davon erfahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das auch ein schöner Titel, der euch hoffentlich anregt zum Lesen und zum Vorlesen. Viel Freude damit.
Das war der Soundcheck. Liebe Christine, du weißt ja nicht, was hier los ist. Es ist die 15. Version. Ich habe geschnitten, gelöscht. Jetzt ein letzter Versuch. Und ich vermute, gleich klingeln die Kinder an der Tür, kurz bevor ich fertig bin. Wir probieren es aus. Martin Schäuble oder auch Robert M. Sonntag stellt sich vor mit einem neuen Roman. Das ist doch Quatsch. Ich fange nochmal an. Mein Name ist Martin Schäuble oder auch Robert M. Sonntag. Ich schreibe Bücher für Jung und Alt. Und besonders gut finde ich es, wenn beide zusammen zu meinen Büchern greifen. Vielleicht auch zum nächsten Buch, das ich vorstellen darf. Warum du schweigst, heißt der Roman. Geschienen. Oh Mann, Christine. Martin Schäuble ist mein Name, oder auch, nee, das war zu hoch. Jetzt aber, Christine, bist du bereit? Ja, leide mit mir, es geht mir seit 2 Stunden so. Also, Martin Schäuble, nee, so geht's doch nicht. Nochmal. Mein Name ist Martin Schäuble, oder auch Robert M. Sonntag. Ich schreibe Bücher für Jung und Alt und bin besonders froh, wenn beide Altersgruppen zu meinen Büchern finden. Sachbücher oder Romane. Christine hat mich gebeten, heute meinen neuen Roman vorzustellen, Warum du schweigst. Warum du schweigst ist erschienen bei den S. Fischer Verlagen ab 14. Ich denke aber auch ab 12 schon lesbar für die geübte Leserin oder den geübten Leser. Der Roman handelt von Lena. Lena ist 15 und für sie bedeutet Fußball wirklich alles. Sie ist total begeistert von diesem Sport und da ist Tim. Der ist total begeistert von Lena. Der ist bis über beide Ohren verknallt in sie. Lena wiederum, da dauert es etwas länger, bis sie zu Tim findet. Doch die Geschichte wird voneinander übereinander erzählt und zwar aus 2 Perspektiven, Lenas und Tims. Tim merkt, dass sich Lena, seitdem der neue Trainer Charlie im Fußballverein ist, total verändert. Und wir als LeserInnen wissen auch wieso. Denn Charlie ist nicht nur sehr gut im Training, wie er von vielen noch wahrgenommen wird. Er führt nicht nur den Verein zu großen Erfolgen, sondern er nähert sich auch seinen Spielerinnen auf eine Art und Weise, die verboten ist und die für Lena furchtbar wird. Das heißt, der Roman handelt von sexualisierter Gewalt. Ich denke, er betrifft sehr viele Menschen. Laut Zahlen der Sporthochschule Köln, 20% aller in einem Sportverein erlebten schon einmal sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Hier im Roman aber nicht pädagogisch erzählt, keine Sorge. Es ist wirklich die Geschichte einer Liebe, und zwar Lena Tims Liebe, die keinen richtigen Weg findet, keine richtige Zukunft findet, weil er der Charlie ist, der neue Trainer, der alles zerstört. Es zeigt aber auch einen Weg raus, das ist mir sehr wichtig, denn es ist ja zwar eine teilweise wahre Geschichte, doch sie ist nicht so wahr wie Alle Farben Grau. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, das war mein letzter Roman über Suizid und Depression nach einer wahren Geschichte, nach dem wahren Paul. Hier wiederum bei Warum du schweigst, auch ein schweres Thema. Ich hoffe aber auch, mit einer gewissen Leichtigkeit in den Perspektiven und in Dialogen erzählt. Hier ist es so, dass mir auch Betroffene geholfen haben. Zwei Sportlerinnen, die sexualisierte Gewalt erlebten, die meine allerersten Leserinnen waren und mich nicht schonten mit Kritik, dafür sorgten, dass ich mehrfach auch überarbeitete, damit die Geschichte, die ich erzähle, zwar nicht 100% wahr ist, aber zumindest auch so oder so ähnlich wahr sein könnte. Warum du schweigst, erschien bei den S. Fischer Verlagen. Mein Name war Martin Schäuble oder auch Robert M. Sonntag. Danke, Christine, für die Einladung zu deinem Podcast, den ich sehr gerne höre und bei dem ich immer glücklich bin, das ein oder andere Wort beitragen zu dürfen.
Hallo, mein Name ist Susanne Strasser. Ich bin Illustratorin und Autorin aus München und freue mich sehr, wieder bei Freigeistern, dem Podcast meiner lieben Freundin Christine Knödler, dabei zu sein. Liebe Christine, ich folge sehr gerne deiner Einladung, mein neuestes Buch für deine Folge Kältefrei vorzustellen. Der Titel des Buches lautet Haltet den Ball. Erschienen ist es im wunderbaren Peter Hammer Verlag. Es ist inzwischen mein 9. Pappbilderbuch aus einer Reihe für die Kleinsten ab circa 2 Jahren. Es sind lustige, kleine Geschichten, lautmalerisch, kumulativ aus dem Erfahrungsbereich von Kleinkindern. Und wie der Titel Haltet den Ball schon sagt, geht es natürlich um einen Ball. Genauer gesagt um einen wunderschönen, leuchtend roten Ball mit weißen Punkten, der sich in dieser Geschichte quasi verselbstständigt. Schon immer wollte ich eine Geschichte zu diesem wunderbarsten aller Spielzeuge schreiben. Ein Ball ist für mich so etwas wie der Archetyp eines Spielzeuges. Jedes Kind kennt einen Ball. In meiner Geschichte spielt zunächst Ente damit. Doch hoppla, was macht der Ball? Wo fliegt er hin? Pfui, übers Tor. Ente jagt dem Ball hinterher. Der springt bam an den Baum, weckt damit die schlafende Eule, saust durchs Spinnennetz. Und so schließt sich auf jeder neuen Seite ein weiteres Tier an, welches zuvor durch den Ball in irgendeiner Weise gestört wurde. Wer hält ihn auf? Ente rennt, Eule rennt, Spinne rennt, Dackel rennt. Alle rennen hinterher. Bis eine ganze Menagerie durchs Bilderbuch flitzt, auf der Jagd nach dem eigensinnigen Ball. Dieser fliegt, springt, saust, rollt, plumpst lautmalend durchs Buch, bis er, doing, 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 die Treppe hinunterhüpft und platsch im Teich landet. Und wer meine Bücher kennt, weiß, dass die Geschichte an dieser Stelle unmöglich zu Ende sein kann. Wie immer gibt es eine lustige, überraschende Wendung und natürlich ein Happy End. Mehr wird hier allerdings nicht verraten. Na dann, haltet den Ball, beziehungsweise das Buch. Und zack, ab damit unter den Weihnachtsbaum.
Hallo, liebe Freigeistern, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Magdalena und ich freue mich total, dass ich heute bei dieser Folge mitmachen darf. Und vor allem freue ich mich total, mein aktuelles Lieblingsbuch mit euch teilen zu können. Als meine Mutter Christine, die ihr ja alle aus diesem wunderbaren Podcast kennt, gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, musste ich tatsächlich auch gar nicht lange überlegen, sondern wusste sofort, welches Buch ich vorstellen möchte. Und zwar einfach deswegen, weil ich, glaube ich, lange kein Buch mehr gelesen habe, was mich so gefesselt und nicht mehr losgelassen hat, auch lange, nachdem ich es bereits ausgelesen hatte. Und zwar handelt es sich dabei um Strahlend schöner Morgen von James Frey. Der stellt in seinem Roman die verschiedensten Personen und Schicksale vor. Da gibt es unter anderem Maddie und Dylan, die gemeinsam von zu Hause weglaufen, um sich ein neues Leben aufzubauen, zu zweit, ganz weit weg von ihren Eltern, die sie wahnsinnig schlecht behandeln und die nicht viel haben, aber irgendwie auch nicht viel mehr zu brauchen scheinen, außer ihre Liebe zueinander. Und es gibt Embleton, den Hollywood-Star, der nach außen hin das perfekte Leben führt und alles hat, was er will, und der aber hinter verschlossenen Türen seine Macht und sein Ansehen und seine Berühmtheit ausnutzt, um sich genau all das zu nehmen, was er will. Da ist Esperanza, die ihren Weg sucht und geht und dabei nicht nur sich selbst, sondern auch die große Liebe findet. Und man lernt Old Man Joe kennen, der Tag für Tag Antworten sucht auf das große Ganze und man lernt noch ganz viele andere, weitere Personen kennen. Und was all diese Figuren verbindet, ist die Stadt, in der sie leben, nämlich Los Angeles. Und James Frey erzählt dabei nicht nur deren Geschichte, sondern auch die Geschichte und Entwicklung der Stadt, die all diese verschiedenen Menschen ja aus den unterschiedlichsten Gründen anzieht und die deren Schicksale, die guten, aber auch die furchtbaren, ermöglicht und mitträgt und Träume und Hoffnungen erfüllt und zerschlägt. Und all das erzählt James Frey in einer so unglaublichen Art, die so ehrlich ist und durch diese Ehrlichkeit teilweise ja durchaus auch brutal, aber vor allem auch wunderschön ist. Und er zeigt die Höhen und Tiefen des Lebens und er zeigt die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, aber auch die Chancen und das große Glück. Und ja, irgendwie zeigt er einfach, was es bedeutet zu leben. Und er erzählt all das auf eine Art, dass man sich den Geschichten wirklich einfach nicht entziehen kann. Und was ich daran auch noch total spannend finde, ist, dass die Teile, die die Geschichte von Los Angeles erzählen, tatsächlich auch alles wahre Ereignisse sind. Für mich ist Strahlend schöner Morgen wirklich eines der Bücher, bei dem ich alle beneide, die es zum ersten Mal lesen dürfen, weil es einfach so unglaublich spannend und berührend ist. Ja, eine sehr besondere und wegweisende Geschichte. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen bzw. verraten, sondern ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Lesen und beim Entdecken und bei den Figuren kennenlernen und wünsche euch schöne Feiertage.
Hallo, mein Name ist Lucia Samulo. Ich bin Illustratorin und Autorin und freue mich total, dass ich hier einen kleinen Buchtipp zum Besten geben darf. Christina hatte mich gefragt, da wir uns dieses Jahr zum ersten Mal in echt gesehen haben, und zwar auf dem 15. Workshop der Stiftung für Illustration im schönen Bilderbuchmuseum in Troisdorf. Da habe ich einen kleinen Einblick in meine Art, Bücher zu machen, gegeben. Die Kurzfassung: ich zeichne und schreibe tagebuchartig meine Gedanken, Rechercheergebnisse und Fragen zu bestimmten Themen auf und habe da ganz viele tolle Menschen aus der Buchbranche kennengelernt. Unter anderem eben auch Christine, die aber bereits mein allererstes Buch, Rot ist doch schön, hier im Podcast vorgestellt hat. Jetzt stelle ich auch mal endlich meinen Buchtipp vor. Und zwar ist das das Buch Kleine Probleme von Nele Polacek. Ich kann mir vorstellen, dass Literatur-Podcast-HörerInnen es schon gelesen haben könnten. Aber falls nicht, macht das unbedingt. Und um dieses unbedingt noch machen Gefühl geht es auch in dem Buch. Es spielt an einem Jahresende und handelt von einer To-Do-Liste, die vor dem Jahreswechsel unbedingt noch vollständig abgehakt werden muss. Das Besondere an dem Buch finde ich, dass es gleichzeitig lustig und auch traurig ist. Ich habe mich beim Lesen zeitweise sogar beklemmt gefühlt, weil mir meine eigene halb abgehakte To-Do-Liste eingefallen ist und habe dann aber auch wieder über all das lachen müssen, wenn man sich mit der Hauptperson des Buches zusammen in Sinn und Sinnlosigkeiten des Lebens hineinsteigert. Alles um gewisse Aufgaben vielleicht ein bisschen hinauszuzögern oder auf die lange Bank zu schieben. Ich war irgendwie gleichzeitig verständnisvoll und genervt von der Hauptfigur und habe dann überlegt, irgendwie auch wie von mir selber, wenn ich am Ende eines Tages, einer Woche oder eben irgendwann eines Jahres an all das denke, was ich eigentlich unbedingt noch erledigen müsste. Also zusammengefasst, es ist ein Buch für alle Menschen mit To-Do-Liste, einer unabgehakten, versteht sich. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Lesen.
Hallo, mein Name ist Tanja Reich und ich bin Programmleiterin für Kinderbuch und Literatur beim ältesten Verlag Österreichs, dem Leikum Verlag. Christine Knödler kenne ich schon länger. Und zuletzt habe ich sie beim Illustrationsworkshop in Troisdorf gesehen, von dem ich wahnsinnig beschwingt und begeistert und inspiriert zurückgekehrt bin. Und es ist immer eine Freude, Christine Knödler zu treffen und sie im Podcast Freigeistern zu hören. Ich möchte ein Buch aus unserem Verlagsprogramm empfehlen, und zwar Gute Nachrichten aus aller Welt von Minita und Melanie Kandelbauer, illustriert von Jani Hamdi. Dieses Buch habe ich ausgewählt, da ich denke, dass in Zeiten wie diesen, mit Nachrichten wie diesen, umso mehr die guten Nachrichten an Wichtigkeit gewinnen. Die Idee dieses Buches war es, Länder, von denen wir hauptsächlich schlechte Nachrichten hören, einmal von einer anderen Seite zu zeigen. Denn selbst Länder, in denen Krieg herrscht, gibt es eine solidarische Gesellschaft, es gibt Traditionen, es gibt Geschichte, es gibt positive Dinge, die wir erfahren. In diesem Buch reisen wir um die gesamte Welt. Wir beginnen in Afrika, es geht nach Ozeanien, wir lernen die Amerikas kennen und reisen in Länder wie Mexiko, Ruanda, Syrien, Ukraine, Türkei, Rumänien und lernen eine vielfältige Perspektive auf unsere Welt und Informationen, die wir sonst nicht in Schulbüchern finden. Melita und Melanie Kandelbauer haben bei Leikam bereits ein Erwachsenensachbuch mit dem Titel »War das jetzt rassistisch?« veröffentlicht. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass dieses Buch bei uns erschienen ist. Die Rückmeldung, die positiven Feedbacks, die wir von Schulen bekommen, zeigen, dass dieses Buch noch gefehlt hat. Und ich möchte dieses Buch vor allem Schulen und Schulklassen empfehlen, weil es eine wunderbare Möglichkeit bietet, durch die Welt zu reisen, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, auch weg von einem stereotypisierten und eurozentristischen Weltbild. Und zusätzlich bietet dieses Buch Möglichkeiten mitzumachen und zum Beispiel Spiele zu spielen, einen Drachen zu basteln und ein Quiz über das eigene Wissen zu den Themen der jeweiligen Kontinente zu machen. Ich wünsche viel Freude und würde mir wünschen, dass dieses Buch eine breite Leserinnenschaft findet. Alles Liebe!
Mein Name ist Sandra Rothmund und ich bin Lektorin bei Thienemann in Stuttgart. Mit der lieben Christine verbindet mich die große Liebe zum Lesen und zu Büchern. Und dieser Leidenschaft konnten wir bei einem gemeinsamen Buchprojekt frönen. Unserer Bücherliebe. Das war so eine schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank, liebe Christine. Und übrigens, die Bücherliebe ist natürlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle jungen und junggebliebenen Bücherfans. Mein Buchtipp ist ein Klassiker der Fantastik, eine Hommage an die Fantasie und eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Der Roman um Bastian, der durch ein geheimnisvolles Buch in eine fantastische Welt reist, ist ein spannendes Abenteuer mit wunderbarer Botschaft und tiefgründigen Themen. Die Geschichte hat mich schon als Jugendliche völlig in den Bann gezogen und fasziniert mich auch heute noch. Wer also keine Lust mehr auf schlechte Nachrichten hat, dem empfehle ich die Reise nach Phantasien. Bastian, Atreo und Fucho der Glücksdrache warten schon auf euch.
Mein Name ist Martin Muser. Ich bin Kinder- und Jugendbuchautor und Drehbuchautor. Ich lebe seit 35 Jahren vom Schreiben. Zum Kinder- und Jugendbuch bin ich erst relativ spät gekommen. 2018 ist mein Debüt erschienen. Kann aber nie wahr sein. Manchmal muss man einfach verduften. Und das war der Anfang einer glücklichen und anhaltenden Reise in die Welt der Kinder- und Jugendbücher. Apropos Reise, ich bin gerade auch auf Lesereise und hier in einem Hotel in Schwarzenbeek und passend zum Motto der Folge kältefrei hat ein Hauch von weißem Schnee die Dächer in Schwarzenbeek überzogen. Christine hat mich gebeten, mein jüngstes Kinderbuch vorzustellen. Das Buch heißt »Das ist nicht lustig« und ist im August im Carlsen Verlag erschienen, illustriert von Susanne Göhlich. Und das Buch ist eine Sammlung von Familiengeschichten, alltäglichen Familiengeschichten, erzählt aus der Perspektive des älteren Bruders Juri. Der Untertitel des Buches ist 12 lustige Geschichten und eine traurige. Und das ist auch so ein bisschen das Motto des Buches. Es soll und darf gelacht werden und es darf am Ende auch geweint werden. Das war beim Schreiben auf jeden Fall bei mir auch so, dass ich irgendwie lachen musste und tatsächlich am Ende auch weinen musste, was immer auch ein bisschen drollig ist, wenn man das Selbstgeschriebene belacht oder beweint. Aber es passiert tatsächlich. Die Geschichten, wie gesagt, aus Juris Perspektive geschrieben. Das sind beiden beste Kumpels, sind auch wichtige Figuren. Die heißen Kette und Quark. Und Juri Kette und Quark, die machen allerhand Quatsch und Unsinn. Und dann gibt es noch den kleinen Bruder von Juri, der heißt Pippo. Und der hat dem Buch den Titel gegeben. Denn immer, wenn er was nicht versteht oder einfach überfordert ist von dem, was die Großen machen, oder es einfach empörend findet, was die Großen machen, dann sagt er, das ist nicht lustig. Und dieser Satz fällt eigentlich in allen Geschichten, also in allen 12 Geschichten und in der 13., in der traurigen Geschichte, sagt Pippo dann das allererste Mal, das ist so lustig. So ist ein bisschen der Bogen, den das Buch spannt, und die Geschichten handeln von ganz alltäglichen Themen, Ostern, Kindergeburtstag, Laternenumzug. Es gibt aber auch Geschichten, die aktuelle Probleme behandeln, beziehungsweise ich habe es versucht, die so zu behandeln, dass das aus Kinderperspektive Sinn macht. Es gibt eine Geschichte über die Klimakrise und es gibt auch eine Geschichte, die das aktuelle politische Geschehen zu spiegeln versucht, die heißt Popolöcher für Deutschland. Ich war sehr gespannt, wie diese Geschichten ankommen, wenn ich die vor Kindern vorlese. Und bisher kann ich nur berichten, dass die Kinder das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben und sich offensichtlich da auch einfühlen konnten. Interessant ist auch noch, dass das Buch bei Lesungen sehr gerne von Erwachsenen gekauft wird. Offensichtlich ist es auch so, dass Erwachsene sich bei diesen Geschichten so an ihre eigenen Kindheitserlebnisse erinnert fühlen und das Buch deswegen auch gerne zum Vorlesen kaufen. Eine letzte Sache noch. Ich habe das Buch meinem Bruder gewidmet, der vor 5 Jahren gestorben ist. Er war mein großer kleiner Bruder, also auch ich war ein größerer, ein älterer Bruder. Und mein Bruder war der kleine Bruder. Und auch da habe ich das immer so mitgekriegt, wie es eben ist, wenn man der Kleine ist und mithalten muss. Ja. Das war's. Ansonsten wünsche ich jetzt einfach schöne Fest- und Feiertage und hoffe, dass es so lustig wird.
Ich bin Mareike Post und ich verantworte in der Münchner Stadtbibliothek das Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Ich kenne Christine Knödler, weil wir mit Frank Griesheimer die Reihe Kontrovers in der Münchner Stadtbibliothek durchführen, eine Diskussionsreihe über Kinder- und Jugendliteratur. Und ja, ich habe heute kein Weihnachtsbuch mitgebracht, sondern ein Buch, das mir in diesem Jahr besonders gut gefallen hat. Und das ist Von da weg von Tamara Bach. Es ist eine Geschichte über das Mädchen Kaya, die mit ihren Eltern umzieht in das Haus ihrer Großeltern. Und sie also in ihrem neuen Leben ankommen muss. Aber damit struggelt sie ziemlich und sie verweigert eigentlich das Ankommen. Sie weist alle Annäherungsversuche ihrer KlassenkameradInnen eher schroff ab. Und wie Tamara Bach das so wunderbar kann, entfaltet sich erst langsam, unterschwellig und auch eher so zwischen den Zeilen ihre Geschichte. Und das, was zu diesem Umzug geführt hat, wie es ihr ergangen ist und warum sie so Schwierigkeiten hat, anzukommen. Wir erfahren gleichzeitig auch aus der Vergangenheit ihrer Mutter und ihrer Großtante und auch der besten Freundin ihrer Mutter oder der damaligen besten Freundin ihrer Mutter, die das Dorf, in das sie jetzt zurückgezogen sind, nie verlassen hat. Und so entspinnt sich eine Geschichte dieser 4 Frauen, die so einiges gemeinsam haben, nämlich die Tatsache, dass sie von irgendwo weggehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, beziehungsweise weggehen wollen und vielleicht auch gar nicht können. Darum geht es in dem Buch. Und letztendlich ist es eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft, über Familie. Die Lektüre lohnt sich.
Mein Name ist Stefanie von Selchow. Ich bin freie Journalistin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur und soziale Themen. Ich hatte dieses Jahr die wunderbare Gelegenheit, Christine Knödler und ihren Sohn Benjamin zu ihrem großartigen Buch Whistleblower zu interviewen. Außerdem leite ich die Grundschulbibliothek in der Europäischen Schule Frankfurt, eine Bibliothek mit 22.000 Büchern in vielen europäischen Sprachen. Und da habe ich die Möglichkeit, Autoren und Illustratoren immer wieder einzuladen aus vielen europäischen Ländern. Und eine davon war eben dieses Jahr Christine Knödler, die die Kinder der deutschen Sektion zum Dichten angesetzt und auch freigesetzt hat. Daraufhin hat sie mich dann wieder gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch für Freigeistern zu rezensieren. Das will ich gerne tun. Und zwar das Buch von Benedikt Wells, Die Geschichten in uns. Benedikt Wells war dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Und zwar hat er eine Lesung gehalten im Frankfurter Schauspielhaus vor 800 Leuten, zusammen mit einem befreundeten Musiker, ein ganz tolles Event. Und das Buch, Die Geschichten in uns, handelt vom Schreiben, von der Magie des Erzählens. Aber zuallererst handelt es von Benedikt Wells Kindheit, die alles andere als lustig war, aber da müssen sie jetzt durch, hat er halb ironisch im Schauspielhaus gesagt. Zuallererst heißt er eigentlich gar nicht Benedikt Wells, sondern Benedikt von Schirach und ist der Enkel von Baldo von Schirach, der unter den Nationalsozialisten Reichsjugendführer war und verantwortlich für die Deportation von Tausenden von Wiener Juden. Benedikt Wells hat sich davon distanziert und hat sich auch offiziell eben umbenannt in Wells statt Schirach. Und das alles kann man auch auf seiner Homepage genauer nachlesen. Als er 5 Jahre war, wurde seine Mutter schwer psychisch krank. Sie bekam eine bipolare Störung und sein Vater geriet immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten, die auch irgendwann in eine Insolvenz mündeten. Wells kam aber mit 6 Jahren dann in ein Grundschulheim und später mal wieder in Internate. Und ja, das erzählt er relativ kurz in dem Buch. Etwas ausführlicher, wie er dann mit 19 auf den Prenzlauer Berg zog, nach Berlin und anfing zu schreiben. Und wie seine Texte immer wieder abgelehnt wurden. Und wie er es aber trotzdem immer wieder versucht hat, über 4 Jahre lang. Und wie es auch dann schließlich gelang, aber das kann ich jetzt hier nicht genauer erzählen, denn das ist ein ganz hoch emotionaler Moment, das muss man einfach lesen. Was hat Ihnen den Mut gegeben, weiterzuschreiben, obwohl Sie abgelehnt worden sind, fragte eine junge Frau im Schauspielhaus. Und Wells antwortete, meine Wut und mein Schmerz und das vernachlässigte Ungesehensein. Dennoch sind ja seine Romane nicht therapeutisch, auch wenn sie von Einsamkeit und Verlust oft handeln. Und sie sind auch nicht lamoyant oder düster, sondern eben atmosphärisch dicht und oft sehr berührend. Für Heartland hat er letztes Jahr ja auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Ich will jetzt aber eigentlich über die Geschichten in uns sprechen, das nur am Anfang von seiner Familiengeschichte handelt und wie er eben zum Schreiben kam. Der weitaus größere Teil ist aber eine Art Werkstatt mit vielen wertvollen Tipps und Hinweisen für alle, die schreiben oder erzählen wollen. Da geht es um Erzählperspektive zum Beispiel, um Selbstkorrektur oder um das berühmte Show, Don't Tell. Also man soll etwas zeigen und nicht darüber sprechen sozusagen. Was es auch so gut macht, sind viele Querverweise zu anderen Autoren und Autorinnen, die ihr Handwerk reflektiert haben. Das ganze Buch ist aber nicht nur für Schreibende interessant, sondern für alle, für die es existenziell ist, einen Traum zu verwirklichen. Wells nimmt auch oft Bezug zum Sport, viele Metaphern aus dem Sport und wie er sich selbst immer wieder angetrieben hat. Im Moment studiert er, das hat er nämlich als junger Mann ausgelassen, und zwar in Paris. Und er sagt auch, er möchte gar keine Romane mehr schreiben. Aber in den Geschichten in uns sagt er auch, dass er eigentlich immer noch nicht die Sprache gefunden hat für den Jungen und Teenager, der er mal war. Ja, man kann eben hoffen, dass er eines Tages doch wieder Romane schreibt. und versucht, die Sprache eben zu finden, die seine Gefühle ausdrücken kann. Und in der Zwischenzeit einstweilen lohnt es sich total, dieses Buch zu lesen.
Hallo, mein Name ist Benjamin Knüttler. Ich bin Journalist und Autor aus Berlin und außerdem, der Name lässt es erahnen, Podcast-Hostin-Sohn, sowas in der Art. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr auch wieder bei Freigeistern dabei sein kann und einen Literaturtipp für die Weihnachtstage loswerden kann. Mein Tipp dreht sich, wie so vieles in diesen Tagen, ums Essen. Und zwar möchte ich euch empfehlen, Mythos Nationalgericht von Alberto Grandi. Ich erspare euch die italienische Aussprache, aber es geht genau um die italienische Küche. Und er sagt, die italienische Küche, die wir uns ja immer alle so vorstellen mit Gerichten, die über Generationen von Nonna zu Nonna weitergegeben wurden, die gibt es so eigentlich gar nicht. Das ist eine Erfindung und das ist wirklich sehr, sehr spannend zu lesen. Einerseits, weil man ja trotzdem an all diese Gerichte erinnert wird und ordentlich Kohldampf kriegt. Andererseits aber, weil man eben sieht, wie viele Dimensionen das Essen eigentlich hat. Dass es nämlich zum Beispiel überaus politisch ist, wie über Essen gesprochen wird und wie identitätsstiftend es sein kann. Weil die italienische Küche war, so sagt es zumindest Grandi, eine Erfindung mit einem wirtschaftspolitischen Hintergrund. Es sollte nämlich einfach zu einem Wirtschaftsfaktor ausgebaut werden, diese italienische Kochtradition. Natürlich geht es noch um viel, viel mehr. Leider, muss man sagen, kommen auch Faschisten vor, neue wie alte. Denn auch die bedienen sich sehr, sehr gern diesem Mythos der italienischen Küche. Und das alles zusammen macht es sehr lesenswert. Ist ein Sachbuch, ist aber sehr lustig geschrieben, auch so ein bisschen kämpferisch. Das muss es wahrscheinlich auch sein, weil sich Alberto Grandi damit in Italien natürlich nicht so viele Freunde macht. Also, falls ihr doch Lust habt auf Parmesan statt Knödel zu Weihnachten, wird euch das den Appetit nicht verderben, aber ihr habt direkten Gesprächsstoff, was ja auch mal schön ist am Essenstisch. Also macht es gut und eine schöne Zeit. Tschüss!
Mein Name ist Ute Krause. Ich bin die Autorin der Muskeltiere und ich freue mich sehr, heute im Podcast dabei sein zu dürfen. Die Muskeltiere sind der kleine, etwas übergewichtige Mäuserich Picandu Camembert Saint-Albrecht, die Rattendame Gruyère Reserve, übrigens auch nach einem sehr guten Käse benannt, genau wie der kleine Picandu. Und dann gehört dazu noch Pomme de Terre, die Kneipenmaus. Und als vierter im Bunde ist der Hamster Bertram von Backenbart, ein Hamster aus alleredelstem Gold, Hamstergeblüt, der den Muskeltieren ihren Namen gegeben hat, weil er sehr stark lispelt. Die Muskeltiere wohnen unter der Kellertreppe eines Feinkostgeschäftes. Ja, während ich hier mit euch spreche, sitze ich gerade im sonnigen Kalifornien am Pool und versuche ein bisschen weihnachtlich zu denken. Ich möchte euch nämlich heute das Weihnachtswunder empfehlen. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die perfekt in diese Jahreszeit passt. Es ist in 24 Kapitel eingeteilt und erzählt von den Muskeltieren, die einem Dieb auf die Spur kommen. Denn in Frau Fröhlichs Laden wird regelmäßig geklaut. Irgendwie verschwinden die besten Pralinen, die Plätzchen und die leckersten Sachen. Und die Freunde fragen sich, wer ist so gemein und tut das? Denn die beiden alten Damen, Frau Fröhlich und Margarete, die Ladenbesitzerinnen, geben sich sehr, sehr viel Mühe, um alles schön zu machen. Ja, und in der Tat, eines Tages beobachten die Muskeltiere ein kleines Mädchen. Und nachdem dieses Mädchen zu Besuch im Laden war, ist plötzlich wieder mal ein Teller leer. Sie gehen der Sache auf die Spur und müssen feststellen, dass etwas ganz, ganz anderes dahinter steckt, als was sie gedacht haben. Es ist also zugleich eine Weihnachtsgeschichte, die mit viel Spannung erzählt wird, denn es ist zugleich ein kleiner Krimi. Und wie der aufgelöst wird, das müsst ihr selber weiterlesen. Zwischendurch gibt es auch Rezepte, wie man zum Beispiel Lebkuchen macht. Es gibt Bastelanleitungen für Weihnachtssterne und Kartoffelstempel. Also ich denke, ihr werdet eure Freude mit diesem Buch haben. Und ich hoffe also, dass es euch gefallen wird. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werde ich noch auf ein anderes Muskeltierbuch hinweisen. Es ist ein Bilderbuch, also für die Jüngeren unter euch. Es heißt Alles Käse. Es geht um den Mäuserich Picandu und der zu Weihnachten den absolut perfekten Weihnachtsschmaus haben möchte. Und obwohl er in einem Käseladen lebt, mit den herrlichsten Spezialitäten, ist ihm kein Käse dort gut genug. So macht er sich auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtskäse. Doch die sind entweder zu groß, zu klein, zu stinkig, zu alt, zu hart, zu weich. Und enttäuscht kehrt Pikandu nach Hause zurück. Doch auf dem Heimweg, als er zufällig in den Himmel blickt, sieht er dort den perfekten Käse. Ihr ahnt schon, wovon ich spreche, gell? Und diesen Käse ganz oben am Himmel, den möchte Pikandu haben. Er probiert alles nur erdenklich Mögliche. Er versucht von dem höchsten Turm aus eine Leiter diesem Käse entgegenzustrecken. Er nimmt ein Lasso, er nimmt ein Kescher, aber es gelingt ihm nicht. Wie Pikandu es trotzdem schafft, verrät das schöne Bilderbuch Alles Käse. So, und jetzt wünsche ich euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit und ein glückliches und gesundes Weihnachtsfest und ein noch glücklicheres neues Jahr.
Das war's für heute. Das war die 95. Freigeistern-Folge. Das war die Winteredition Kältefrei. Für mich war und ist es ein Vorweihnachtsgeschenk, wie ich es mir schöner nicht hätte wünschen können, wie ich es mir gar nicht hätte erträumen können. Ich danke euch allen, die ihr mitgemacht habt, von ganzem Herzen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, und eine Liste der Mitwirkenden und ihrer Buchtipps sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in diesem fast vergangenen Jahr noch einmal, nämlich am nächsten Freigeistern Donnerstag am 19. Dezember, dann mit noch einem Lesen und Lesen lassen, das Motto dann Jahresendgeistern. Bis dahin wünsche ich euch einen möglichst frohen, lichten, herzerwärmenden Advent. Ich wünsche euch Gemütlichkeit und Genuss. Ich wünsche euch Vorfreude, Freude und Liebe in den Worten, den Bildern, den Büchern untereinander. Ich wünsche euch, dass Lesewünsche in Erfüllung gehen und Leseerwartungen übertroffen werden. Ich wünsche euch Leseglück und Glück noch und noch. Tschüss.